Willkommen zu dieser Lektion. Es ist eine große Ehre für mich, euch diese Lektion mitzuteilen. Ihr werdet geschockt sein, ihr werdet eure Augen geöffnet haben und ihr werdet Sachen hören, die ihr noch nie gehört habt. Und ihr werdet sehen, dass wir als Leib Christi heute alles auf den Kopf gestellt haben, wenn es darum geht, im neuen Bund zu sein. Wir sind nicht unter dem alten Bund, wir sind unter dem neuen Bund. Und weil das so ist, müssen wir ein heiliges Leben leben. Denn Jesus ist so viel größer als die Engel. Er ist so viel größer als Mose. Und darum, wenn wir, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben, weiterhin mutwillig sündigen, dann können wir die Sünde gegen den Heiligen Geist erfahren. So wie Jesus auch davon spricht. Und dort gibt es dann keine Vergebung mehr für unsere Sünden. Also dieses ist eine wirklich wichtige Lektion und wir gehen durch das Buch der Hebräer und ihr werdet sehen, dass Glaube das Gleiche ist wie Gehorsam. Unglaube das Gleiche wie Ungehorsam. Also ich glaube, dass diese Lektion eine der wichtigsten ist, die ich seit langer Zeit gesagt habe. Und ihr müsst das erkennen, denn wenn wir Gott dienen wollen, müssen wir auf dem richtigen Fundament aufbauen. Wir dürfen nicht über die Verse hinüberspringen, die wir nicht gerne haben, sondern wir brauchen alles. Also ich hoffe und bete, dass Gott zu dir spricht, zum ganzen Leib, durch diese Botschaft. Also Gott segne dich. Willkommen zur Pionierschule. Ich begrüße euch zu dieser Lektion. Letztes Jahr habe ich angefangen, über ein Fundament zu legen, wo ich heute weitermachen will. Ein Fundament, wo es darum geht, wer Gott ist und was es bedeutet, mit ihm zu leben und unter der Gnade zu leben. Und letztes Mal sprach ich über die Gerechtigkeit Gottes und über die Liebe Gottes. Und wie wir beide Dinge verstehen müssen. Und viele haben mir geschrieben, dass das etwas ist, was sie so noch nie gehört haben. Und etwas ist, was in jeder Gemeinde heute gepredigt werden sollte. Was ich heute euch mitteilen würde, ist etwas, was viele von euch noch nie gehört haben. Es ist wirklich ein Augenöffner für euch. Und diese Wahrheit ist wirklich etwas, was in die Gemeinde hineinkommen muss und gepredigt werden muss. Und nächstes Mal möchte ich weitermachen und ein bisschen mehr anschauen, wie wir unter der Gnade leben und wie Jesus nicht den Standard runtergemacht hat, sondern den Standard erhöht hat, die Latte höher gelegt hat. Und das, was heute kommt, ist wirklich wichtig, ist eine Grundlage, auf die wir aufbauen müssen. Und nachdem ich diese Grundlage gelegt habe, geht es weiter dann mit Lukas 10, wo ich möchte alles zusammentun möchte, so dass wir üben können, was wir gelernt haben. Wir wollen nicht nur Theologie, denn es gibt viel Theologie, aber wir müssen es tatsächlich auch leben, was wir gelernt haben. Und Lukas 10 wird uns dabei helfen, in dieses Leben hineinzukommen. Also ich möchte dann wirklich in den nächsten Lektionen praktisch werden. Ich möchte vorher noch ein paar Zeugnisse euch mitteilen. Seit dem letzten Mal haben wir Leute gesehen, die geheilt wurden, gerettet wurden, in Wasser getauft wurden, mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Denn das ist das tägliche Leben als Christ. Ich möchte euch ein sehr starkes Zeugnis erzählen. Vor ein paar Wochen traf ich eine junge Frau, die 25 Jahre alt war. Und ich bin zu ihrem Ort gegangen mit ein paar Leuten. Und als ich dahin kam, lag sie in einem Bett in der Wohnung ihrer Mutter, in einem kleinen Zimmer, wo nur eine kleine Lampe in der Ecke war, weil sie wirklich krank war. Sie lag seit fast 4 Monaten ununterbrochen im Bett. Ihre Geschichte ist, dass sie ihren Kopf irgendwie angeschlagen hat vor einigen Jahren in einem Autounfall und deswegen hatte sie so Schwindelgefühle. Dann später ging sie zum Doktor und der hat sie dann noch geimpft. Und manchmal müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein, was wir da so alles kriegen vom Doktor. Und sie ist dann wirklich krank geworden nach dieser Impfung. Denn als sie dann aufgestanden ist, hat sie verschiedene Flecken am Körper gekriegt. Sie konnte fast nicht gerade stehen oder duschen gehen. Und zusammen mit diesem Unfall, der ein paar Tage vorher war, da konnte sie nichts mehr machen, außer im Bett liegen. Sie hat auch kein Licht mehr vertragen. Sie konnte kein Fernsehen gucken, weil das geblendet hat. Und es war wirklich schwer für sie. Der Grund, warum sie mich angerufen hat, ist, dass etwas passiert war vorher. Da war ein Programm im Fernsehen, wo ein paar Freunde von mir waren, die draußen waren und die Kranken heilten. Und sie sah ein bisschen von dem. Und dann ging sie zu der Homepage von meinen Freunden. Und dann kam sie zu meiner Homepage, meiner Website. Und dann sah sie mein Logo und dann sagte sie, wow. Und sie erinnerte sich an etwas, was sie vergessen hatte. Sie erinnerte sich, dass sie vor 5 Jahren in ihrer Stadt auf der Straße war und dort traf sie mich. Denn vor 5 Jahren ging sie shoppen und als sie aus dem Shop kam, habe ich sie angehalten und für sie gebetet. Und ich betete für sie und sie hatte Rückenschmerzen und das war dann weg. Und jetzt war sie dann komplett geheilt. Und sie hat den Heiligen Geist erfahren, wie sie das noch nie vorher gehabt hat. Und es hat etwas in ihr gemacht. Und sie hatte so meine Visitenkarte mit der Webseite drauf. Und dann ging sie nach Hause oder zu den Leuten, wo sie wohnte. Und die Leute, mit denen sie damals zu tun hatte, die wussten nichts von Gott und für sie war das so neu, dass sie es nachher dann wieder verloren hat, weil sie keine anderen Christen kannte. Sie war noch nicht bekehrt, aber sie hatte Gott erfahren. Und nachher war sie an einer Schule, wo die niederbrannte und da ist dann sogar diese Karte verbrannt und sie hat alles vergessen. Und jetzt 5 Jahre später, wo sie so krank ist, kommt sie zu meiner Webseite und sie erinnert sich an das, was sie 5 Jahre vorher erlebt hat. Und dann hat sie gedacht, wow, ich muss den Torben anrufen. Und dann sind wir also dahin gegangen mit ein paar Leuten zu ihr und dort hat sie dann Buße getan und ist gerettet worden und Gott begegnet. Und ich sagte zu meinem Freund, jetzt nimmst du sie nach Hause und taufst sie. Und das hatte diese Person noch nie getan, aber um das geht's. Das ist Jüngerschaft. Ich bin dann weggegangen, denn sie brauchen mich nicht. Wenn ich da bin, dann mache ich alles. Aber dann werden sie nicht jünger. Sie müssen selber diese Sachen lernen. Und dann haben sie getauft. Sie haben noch nie sowas vorher gemacht. Als sie aus dem Wasser herauskam, passierte etwas in ihr. Etwas hatte sie verlassen. Sie fühlte sich irgendwie fast wie ein Zombie oder so. Sie konnte keine Liebe fühlen, empfinden wegen dieser Krankheit. Aber als sie sie getauft hatten, gaben sie ihr eine Tasche und da hat sie ihre nassen Kleider reingetan und dann ist sie nach Hause gegangen. Als sie nach Hause kam und die nassen Kleider rausnahm, sah sie, dass dort ein Zettel drin war. Und dann guckte sie diesen Zettel an und sie dachte, wow, und das war ein christliches Lied. Und als sie dieses Lied las, erinnerte sie sich an den Text. Sie hat das schon mal gehört, vor 5 Jahren, als sie mich traf. Und alles wurde für sie so klar, als sie das las. Und sie fing an zu weinen und weinen und weinen. und war frei. Und die Leute, die ihr diese Tasche gaben, wussten nicht, dass da drin dieser Zettel war, dieses Lied. Das war so ein Zufall. Es war so, die Tochter von den Leuten hatte diesen Song in der Schule gebraucht und hatte vergessen, dass der in dieser Tasche war, und sie wollten die Tasche eigentlich wegtun. Und jetzt bekam diese junge Frau das und hatte dieses Lied. Und sie wurde wirklich frei, der Heilige Geist hat sie berührt. Vor ein paar Tagen war ich nochmal in diesem Haus und da war sie, diese junge Frau. Sie stand da und strahlte einfach. Sie stand in der Küche und machte das Abendessen für uns. Jetzt lag sie nicht mehr im Bett, in einem dunklen Zimmer. Jetzt stand sie in der Küche, in einem Haus und machte Essen für uns. Und sie sagte, vor 2 Wochen habe ich mich bekehrt, bin ich wiedergeboren worden, bin ich freigesetzt worden und ich habe ein neues Leben und ich werde in Christus bleiben von diesem Tag an und für immer. Und sie war so radikal und sie war so frei. Und sie konnte so Zeugnisse erzählen über das, was sie erlebt hatte. Sie hatte auch keine Furcht mehr vor Menschen. Sie war frei von Menschenfurcht und sie hatte eine Freiheit, wie sie das noch nie vorher erfahren hatte. Und dann am gleichen Tag betete sie für ihre Mutter und das hat auch das Leben der Mutter verändert und hat auch Heilung gebracht. Und das ist so wichtig für uns, dass wir diese Dinge erleben, dass wir geheilt werden, dass wir erleben, wie die Gemeinde wächst durch diese Dinge. Also als ich das letzte Mal über die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes gesprochen habe, fiel mir so ein Vers ein, den will ich lesen. Der heißt, es ist die Güte Gottes, dass wir von seiner Gerechtigkeit hören und dass wir seine Heiligkeit sehen können und seine Liebe erfahren können. Es ist die Güte Gottes, dass wir, du und ich, von seiner Gerechtigkeit hören. Warum? Denn dann können wir seine Heiligkeit sehen. Und dann können wir auch seine Liebe erfahren oder seine Vaterschaft. Und es ist so wichtig, dass wir es so rum verstehen, denn wie ich letztes Mal gesagt habe, du kannst nicht Gott wirklich lieben, wie du solltest, wenn du ihn nicht kennst. Und ihn zu kennen, bedeutet, ihn zu fürchten. Und was ich heute sagen werde, ist da sehr radikal. Und es wird viele von euch schockieren, was das Wort sagt. Aber erinnert euch dran, dass das die Güte Gottes ist, dass du das erkennst und seine Heiligkeit siehst und seine Liebe erfahren kannst. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich ein gewisses Fundament legen für diese Botschaft heute und nächstes Mal. Nächstes Mal möchte ich noch ein bisschen mehr über die Gnade sprechen und was es bedeutet, in der Gnade zu wandeln. Jesus sagt, die Bibel sagt, denn von seiner Gnade haben wir genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kam durch Jesus Christus. Also die Bibel sagt hier, dass wir Gnade um Gnade empfangen haben. Und dann sprechen sie von dem Gesetz, das durch Mose kam, und die Gnade und Wahrheit, die durch Jesus kam. Also, ich möchte sagen, Gnade um Gnade, dieses Wort um kann auch heißen anstatt von. Und ich glaube, das ist die richtige Übersetzung. Wir haben empfangen Gnade anstatt von Gnade. Denn es war auch Gnade im Alten Testament. Da war auch eine Gnade. Aber im Neuen Bund ist die Gnade mehr bedeutender als damals. Denn es gibt etwas, was das Gesetz nicht tun kann. Die Leute unter dem Gesetz konnten gewisse Dinge nicht erfahren, was wir heute erfahren können durch Gnade. Und was war das? Das war Freiheit. Freiheit von der Sünde. Römer 6, Vers 14 sagt, die Sünde soll nicht herrschen über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Also unter dem Gesetz hat die Sünde Herrschaft über Menschen. Wenn du unter dem Gesetz bist, kannst du nicht frei sein. Denn das Gesetz konnte nicht tun, was Jesus getan hat. Aber durch Jesus können wir frei sein. Also unter dem Gesetz bist du unter der Sünde. Aber in der Gnade bist du nicht mehr unter der Sünde, sondern du bist frei von der Sünde. Und darüber werde ich nächstes Mal noch sprechen. Also wir haben empfangen Gnade anstatt von Gnade. Das Gesetz kam mit Mose und konnte nicht tun, was wir jetzt tun können, durch Jesus. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, sondern nur auf Jesus hinweisen. Also wir empfingen Gnade anstatt von Gnade. Und neue Gnade des Neuen Testaments ist nicht ein Sündenzudecken allein. Es ist mehr. Es ist eine Hilfe. Gnade hilft uns zu tun, was das Gesetz nicht tun konnte. Gnade rüstet uns aus, ein heiliges Leben zu leben. Jesus sagt, denn die Gnade Gottes wurde offenbart und brachte Erlösung zu allen Menschen. Sie lehrt uns, also es geht um die Gnade, die uns lehrt, uns von Ungöttlichkeit abzuwenden und von weltlichen Lüsten, sodass wir gerecht und sauber in dieser Welt leben können. Also, Gnade ist mehr als nur das Bedecken von Sünden. Die Gnade lehrt uns, ein heiliges Leben zu leben. Und was ihr heute sehen werdet, wenn wir durch den Hebräerbrief gehen, ist, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz Moses sind, sondern unter der Gnade. Aber wir haben das auf den Kopf gedreht. Und so viele Leute haben total missverstanden, um was es geht, wenn es darum geht, unter der Gnade zu leben. Und ihr werdet geschockt sein, wenn ich mit euch durch den Hebräerbrief gehen werde. Da werden wir heute durchgehen. Und es wird für euch wirklich ein Augenöffner sein. Denn unser größtes Problem in der Gemeinde heute ist, dass wir unser Christentum auf Predigten aufbauen, die wir in den Gemeinden hören. Wir bauen unser Christentum auf ein paar Versen auf, die wir in einer Predigt hören. Aber erinnert euch, die ersten Christen hatten nicht eine Bibel mit Kapiteln und Versen, also konnten sie nicht einfach einen Vers hier rausnehmen, einen Vers da rausnehmen. Nein, sie hatten den ganzen Brief und sie lasen den ganzen Brief, das ganze Buch. Also ich hoffe, ihr seid fertig, ihr seid bereit für diese Lektion. Und zuerst möchte ich noch beten. Und möchte auch noch sagen, dass wenn du jetzt keine Zeit hast, wenn du jetzt keine Zeit hast, durch die ganze Lektion zu gehen, weil du etwas tun musst, weil du vielleicht sagst, du machst zwei Teile draus, jetzt einen Teil, den anderen Teil später, dann ist es besser, jetzt anzuhalten, bevor ich mit dem Hebräerbrief anfange. Denn du solltest nicht in der Mitte des Hebräerbriefes anhalten, denn dort wird es sehr radikal. Und du wirst es erfahren als ein Messer, ein Schwert, was deine Seele und dein Geist scheidet. Und es ist so wichtig, dass du da nicht in der Mitte anhältst, denn dann wirst du große Probleme haben. Es ist so wichtig, dass du alles verstehst, was ich dir heute sage. Und darum, stopp nicht in der Mitte, guck den Video bis zum Schluss. Denn später werde ich erklären, dass ihr versteht, auf die richtige Art und Weise versteht. Also das ist eine Warnung. Du solltest nicht in der Mitte dieses Videos stoppen. Wenn du keine Zeit jetzt hast, alles zu sehen, stopp lieber jetzt und komm später und guck das Ganze. Also ich bete und dann werden wir im Hebräer weitermachen. Gott, ich danke dir für diese Lektion. Ich bete, dass es ein Augenöffner für die Gemeinde heute wird. Dass es eine Grundlage, ein Fundament wird, auf dem die Gemeinde aufbaut. Gott, danke, dass dein Heiliger Geist durch diese Lektion wirkt. Und hilf mir, dieses Wort mitzuteilen. Hilf mir, Heiliger Geist. Hilf mir, das Richtige auf die richtige Art und Weise zu sagen. Und mach bitte auch, dass es nicht eine falsche Furcht in den Leuten bewirkt, sondern eine göttliche Furcht. Es hat mein Leben verändert und ich bete, dass es ein Augenöffner für jeden wird, der das sieht. So wie für mich und auch für andere. Also komm, Heiliger Geist, und hilf uns. Gib uns Augen, um zu sehen und Ohren, um zu hören und dein Herz zu verstehen. Im Namen Jesu. Amen. Also, jetzt geht's weiter. Wenn wir jetzt den Hebräerbrief anschauen, möchte ich erst ein bisschen zur Geschichte des Hebräerbriefes etwas sagen. Das ist sehr wichtig. Wir wissen nicht genau, wer den Brief geschrieben hat. Manche sagen Paulus und manche sagen Apollos oder andere Leute. Aber wir wissen, dass er an die Juden geschrieben wurde. Denn die ganze Geschichte handelt von ein paar jüdischen Gläubigen, die mit Jesus gelebt haben, messianische Juden, und sie haben mit Jesus gelebt. Aber sie haben viel Verfolgung erlebt. Und darüber sprach Jesus. Sie haben viel Verfolgung erlebt, sie wurden geschlagen, Leute haben ihre Dinge geklaut und sie haben wirklich schlimme Sachen durchgemacht. Aber aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass es um die Zeit von Nero geschrieben wurde. Und der Imperator Nero hatte eine Christenverfolgung angezettelt und er hat nachher viele Christen getötet. Aber hier sehen wir jetzt, kurz bevor die Verfolgung so stark wurde, es heißt irgendwo auch, es hat dich viel gekostet, aber ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Es war so hart, Leute wurden getötet. Aber diese Christen, diese jüdischen Christen, konnten sehr leicht die Verfolgung stoppen. Sie mussten nur eine Sache tun, wieder zurück in die Synagoge zu gehen. Denn die Synagoge wurde damals nicht so verfolgt wie die junge Gemeinde. Also wenn sie zurückgegangen wären in die Synagoge, dann hätte die Verfolgung gegen sie und ihre Gemeinde aufgehört. Deswegen empfanden die Leute das als Versuchung und sind zurückgegangen in die Synagoge. Aber um das tun zu können, mussten sie öffentlich Jesus verleugnen. Sie mussten sagen, ich verleugne Jesus Christus, der mich erlöst hat. Ich verleugne Jesus als meinen Erlöser. Und wenn sie das getan hatten, dann würde die Synagoge sie wieder aufnehmen und die Verfolgung von ihnen und ihrer Familie würde aufhören. Also dieser Brief wurde an diese Leute geschrieben, weiterzulaufen im Glauben. Und es spricht immer über Jesus, der größer ist als Mose, als die Engel. Wir haben einen neuen Bund, einen neuen hohen Priester, der für immer lebt, der größer ist als der alte hohe Priester. Wir haben einen neuen Bund, der viel, viel besser ist als der alte Bund. Und wenn du jetzt mit mir durch den Hebräerbrief gehst, wirst du sehen und verstehen, warum er sagt, was er sagt zu diesen Leuten. Er sagt, was er sagt, weil die Leute weiter im Glauben wandeln sollten. Wir haben einen neuen, besseren Bund, etwas Stärkeres. Also geh nicht zurück. Und das ist, was der Brief sagt. Und ich möchte sagen, ich habe Gott jetzt viele Jahre gedient und ich weiß von vielen Leuten, die mal mit Gott gelebt haben und es heute nicht mehr tun. Sie sind stolz geworden oder sie haben eine Sünde in ihr Leben gelassen, sie haben Bitterkeit in ihr Leben gelassen und darum sind sie gefallen und leben nicht mehr mit Gott heute. Ich kenne viele Leute in den Gemeinden, die lauwarm werden und viele fallen ab von Gott. Warum? Wegen ihrer Lehre. Natürlich leben wir in der Endzeit und es ist Teil der Endzeit, der Abfall vom Glauben. Aber diese Lehre, wenn sie dies verstanden hätten, was ich heute sagen werde, dann wären sie nicht abgefallen, so wie sie es getan haben. Und diese Lektion hat unser Leben verändert, denn wir sind durch schwierige Zeiten gegangen, durch Wüstenzeiten. Vor ein paar Jahren wollte ich sterben, es war so schwierig, aber wir haben nie angefangen, uns bei Gott zu beschweren oder Sünde in unser Leben zu kommen zu lassen. Wir sind weitergelaufen im Glauben. Warum? Wegen dieser Lehre. Und ich glaube, das ist so wichtig, für den ganzen Leib Jesu zu verstehen, um was es wirklich geht, sodass wir in Christus weiterlaufen und nicht abfallen. Also diese Lehre kann dein Leben retten. Also jetzt mache ich weiter. Hebräer Kapitel 1 spricht darüber, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dort heißt es, dass Jesus der Abdruck seines Wesens ist, also des Wesens Gottes. Und dann spricht er davon, dass er so viel erhabener geworden ist als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Also Hebräer 1, Vers 3 bis 4. Also Kapitel 1 spricht davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist und so viel größer ist als die Engel. Gott hat hier Sachen gesagt über Jesus, die er niemals über einen Engel gesagt hat. Er ist viel besser als die Engel. Er ist großartiger, größer als die Engel. Und wir haben Errettung in Jesus Christus. Und weil Jesus so viel größer als die Engel ist, deshalb müssen wir umso viel mehr darauf achten, auf die Dinge, die wir gehört haben, dass wir nicht abweichen. Also wir, weil wir nicht vor Engeln stehen, sondern vor etwas viel Größerem, deshalb lasst uns viel mehr darauf Acht haben, ernsthaft darauf Acht haben, auf die Dinge, die wir gehört haben, sodass wir nicht abfallen, wegdriften. Denn wenn das Wort, was zu den Engeln gesprochen wurde, sich bestätigt hat und jede Übertretung und jeder Ungehorsam eine gerechte Strafe erhalten hat, wie viel mehr sollen wir entkommen, wenn wir eine solche große Erlösung vernachlässigen? Es gibt ein völlig falsches Bild von Jesus auf der Erde heute. Wir vergessen eine Sache. Als Jesus auf die Erde kam, war er für eine sehr kurze Zeit, kam er als ein Mensch. Aber jetzt ist er auferstanden und sitzt zu Rechten Gottes im Himmel. Das ist sein Leib heute. Das ist Jesus heute. Und viele Christen vergessen das. Sie haben nur so dieses Bild von diesem Mann Jesus hier auf der Erde. Aber jetzt ist er nicht mehr der Mensch auf der Erde, sondern Jesus im Himmel. Und die Leute, die mit Jesus auf der Erde gewandelt sind, wie Johannes, den Jesus liebte, als er Jesus in der Offenbarung sah, in seinem himmlischen Leib, dann ist er nicht zu Jesus gegangen, hey Jesus, Kollege, gib mir 5. Das hat er nicht gemacht, sondern er ist zu Boden gefallen wie tot, denn er konnte nicht seine Herrlichkeit anschauen. Und es war derjenige, der so eng mit Jesus auf der Erde hier gewandelt ist, Johannes. Aber er hat nicht gesagt, hey Jesus, high five. Er ist auf den Boden gefallen wie tot. Jesus ist so viel mehr als die Engel. Und wenn wir ihn sehen werden, wie er heute ist, dann werden wir hinfallen auf unser Angesicht. Und jetzt spricht er nicht zu uns von der Erde, sondern vom Himmel, durch seinen Heiligen Geist. Und ihr werdet mehr davon sehen später. Und ich ermutige euch, das Buch der Hebräer zu nehmen und selber zu lesen später, weil ich gehe heute sehr schnell durch. Dann nachher geht es weiter im Hebräerbrief, geht es weiter um das Ausruhen, die Ruhe Gottes. Darum, wie der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verhärtet euer Herz nicht, wie geschah am Tage der Versuchung, der Rebellion in der Wüste. Deshalb war ich auch zornig auf diese Generation und sagte, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Was sagt er hier? Wir sollten unser Herz nicht verhärten, wie sie, die Israeliten, in der Wüste getan haben. Von wem spricht das? Es spricht von Mose und den Israeliten. Sie kamen aus Ägypten, sie wurden getauft auf Mose im Roten Meer und sie wandelten mit Gott in der Wüste, in der Wildnis. Aber sie haben ihr Herz verhärtet. Sie waren rebellisch gegen Gott. Und darum war Gott zornig über diese Generation und sagte, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und das ist für uns aufgeschrieben im Hebräerbrief, um uns zu warnen, dass wir nicht tun, was sie getan haben. Was mit den Israeliten passiert ist, dass das uns nicht passiert. Das war eine Warnung, die aufgeschrieben wurde, ist für uns. Und wir sehen diese Warnung auch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Das werden wir uns anschauen. Denn hier sehen wir Beispiele aus dem Alten Testament. Ich lese Kapitel 10. Vielmehr, Brüder, möchte ich nicht, dass ihr unwissend seid, dass all unsere Väter unter der Wolke waren, die alle durch das Rote Meer gingen und getauft wurden auf Moses. Sie aßen alle das gleiche geistliche Essen, tranken den gleichen geistlichen Trank. Denn der Trank aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, war Christus. Also hier schreibt Paulus im 1. Korinther, diese Leute wurden auf Mose getauft, sie aßen vom geistlichen Essen, tranken den geistlichen Trank und dieser geistliche Felsen, der Christus war. Also diese Leute, die aus Ägypten herauskamen, hatten alles, was sie damals haben konnten. Jesus war dort, er war der Fels. Dann kam die Taufe auf Mose. Sie hatten alles, was sie empfangen konnten. Und dann geht es weiter in dem Vers. Aber mit den meisten von denen war Gott nicht zufrieden. Sie hatten alles. Sie wurden aus Ägypten befreit. Aber trotzdem lesen wir, dass Gott mit den meisten nicht zufrieden war, denn ihre Körper verfaulten in der Wüste. Jetzt werden also diese Dinge ein warnendes Beispiel für uns, dass wir nicht nach bösen Dingen trachten sollen, wie sie getan haben. Was passierte also mit ihnen? Sie wurden ein Beispiel für uns. Nicht, was wir tun sollten, sondern was wir nicht tun sollten. Du und ich, die wir heute unter der Gnade leben, die wir aus der Welt herausgenommen wurden, geht es weiter. Hier Vers 7, dass wir nicht Götzendiener werden sollten oder Unzucht treiben sollten. Denn als sie das taten, starben 23.000. Und lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige versucht wurden und von den Schlangen zerstört wurden. Oder beschweren, wie sich einige beschwerten und sie wurden dadurch durch den Zerstörer zerstört. Sie wurden Götzendiener. Sie begangen sexuelle Sünde. Sie haben Christus versucht und haben sich beschwert. Und darum starben viele in der Wüste. Sie wurden von Gott getötet. Und das wurde aufgeschrieben für dich und mich heute, die wir unter dem neuen Bund, unter der Gnade leben, als ein warnendes Beispiel. Und es ist so klar hier auch. Also alle diese Dinge sind passiert für uns als ein Beispiel. Und sie wurden aufgeschrieben zu unserer Ermahnung. Also dies ist für uns aufgeschrieben. Und darum sagt er, dass wir so viel mehr ernsthaft darauf Acht haben sollten, was wir gehört haben. Dort hat Gott gesprochen. Und damals haben sie schon Strafe erhalten, wenn sie ungehorsam waren. Und wenn wir jetzt heute einen Erlöser wie Jesus Christus verwerfen, wie viel größere Strafe werden wir erhalten? Als Paulus das geschrieben hat, dann war das wieder ohne Kapitel und Verse. Also kurz vorher sagt er etwas anderes, was sehr wichtig ist, um das zu verstehen. Da sagt er, versteht ihr nicht, dass in einem Rennen nur der gewinnt, nur einer gewinnt. So, lasst uns rennen, um zu gewinnen, denn alle Athleten rennen und wir sind alle in diesem Rennen. Ich bin in einem Rennen, du bist in einem Rennen. Alle Athleten müssen sich disziplinieren. Sie machen das für einen Preis, der vergänglich ist, aber wir machen das für einen Preis, der ewig ist. Was ist das? Das ewige Leben. Und das ist, was ich sagen möchte. Wir werden gerettet, aber die weiterhin glauben, die im Glauben bleiben, werden gerettet. Und es gibt mehr als 60 Verse in der Bibel, die warnen, fall nicht ab vom Glauben, wo es darum geht, dass wir unsere Erlösung verlieren können. Ja, es gibt einen Tag, wo wir es nicht mehr verlieren können, wenn wir im Himmel sind und vom Baum des Lebens essen. Und dann geht es hier weiter. Also so renne ich mit der Bestimmung bei jedem Schritt. Ich mache nicht nur Schattenboxen. Ich diszipliniere meinen Körper wie ein Athlet. Züchtige ihn, dass ich tue, was ich tun sollte. Denn sonst, nachdem ich anderen gepredigt habe, werde ich verwerflich. Paulus fürchtet sich davor, dass nachdem er zu anderen gepredigt hat, dass er verwerflich wird. Und darum züchtigt er seinen Leib. Denn er weiß, er ist in einem Rennen, in einem Marathon. Also wenn du in einem Rennen bist und du disqualifiziert wirst, dann bist du raus aus dem Rennen. Dann wirst du nicht mehr in dieses Rennen hineinkommen. Also nochmal eine Warnung an dich und mich, an diese Leute hier, nicht vom Glauben abzufallen. Also, Brüder, seht zu, dass nicht in irgendjemand von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, das abfällt von dem lebendigen Gott. Also es ist möglich, vom Glauben abzufallen. Denn wir sind Teilhaber von Christus geworden. Wenn wir die Zuversicht unseres Glaubens beständig bis zum Ende festhalten. Und das ist so klar. Wir, du und ich, sie sind Teilhaber an Jesus Christus, wenn, da ist ein wenn wir festhalten an dem Bekenntnis unseres Glaubens bis zum Schluss. Und dann geht es weiter. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes. Er sagt, fallt nicht ab vom Glauben. Und dann siehst du, dass in der Bibel der Glaube etwas anderes ist, als was wir heute denken, was Glaube ist. Wir haben heute so unsere religiöse Brille auf und wir glauben, wir können eine Sache tun und die andere Sache denken. Wenn die Bibel sagt, über den Glauben spricht, dann ist Glaube oft nicht das, was wir denken, was er ist, sondern Glaube ist Gehorsam. Glaube ist Gehorsam. Unglaube ist Ungehorsam. Und ihr werdet das jetzt klar erkennen. Ich zeige euch ein paar Bibelstellen. Er warnt noch weiter, der Paulus, oder der Schreiber des Hebräerbriefes. Und zu wem hat Gott geschworen, dass sie nicht in seine Ruhe hineinkommen sollen, wenn nicht denen, die ungehorsam waren? Also sie kamen nicht hinein, weil sie ungehorsam waren. So sehen wir das, dass sie nicht hineinkamen wegen Unglaubens. Also hier schreibt der Autor des Hebräerbriefes, dass sie nicht in die Ruhe kamen, weil sie ungehorsam waren und weil sie ungläubig waren. Also er spricht über Unglaube als dasselbe wie Ungehorsam. Und in Kapitel 4 geht es weiter, Jesus, unser Hohepriester. Aber als sie das Wort hörten, das göttliche Wort, half es ihnen nichts, weil es sich nicht mit Glauben verband, als sie es hörten. Denn denen es zuerst gepredigt wurde, die kamen nicht zu der Ruhe wegen ihres Ungehorsams. Und hier haben wir nochmal einen. Lasst uns darum danach trachten, in diese Ruhe hineinzukommen, dass nicht ein Mensch nach dem gleichen Beispiel des Ungehorsams falle. Das ist so klar. Hier warnt er uns, nicht abzufallen, vom lebendigen Gott wegzulaufen. Es war, wenn es nicht möglich wäre, vom lebendigen Gott abzufallen, dann würden sie das nicht sagen. Und wie können wir davon abfallen, wenn wir ein Herz des Unglaubens haben? Warum sind sie nicht hineingekommen? Weil sie nicht gehorsam waren. Sie haben es nicht im Glauben angenommen. Sie waren ungläubig, sie waren ungehorsam. Also hier siehst du, der Autor des Briefes, schreibt viel über Glauben, Unglauben, Gehorsam und Ungehorsam. Und du liest es nicht nur hier, sondern in der ganzen Bibel. Im Johannesbrief, Johannesevangelium, nicht Johannes 3, Vers 16, sondern Johannes 3, Vers 36. Also Johannes 3, Vers 36. Und jeder, der an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Glauben wir das? Ja. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Glaubst du das? Ja. Aber ich habe das hier jetzt falsch gelesen. Aha, ich habe es falsch übersetzt. Die Bibel sagt also, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also, verstehst du? An einem Ort geht es darum, zu glauben, und am nächsten Ort geht es darum, um Ungehorsam. Denn Glauben ist zu gehorchen, und Nichtglauben ist nicht zu gehorchen. Also wenn ich hier über den Glauben spreche, dann gibt es Leute, die sagen, ja, also ich glaube, wir sind nur durch Glauben gerettet. Das glaube ich auch. Wir sind nur durch Glauben gerettet. Aber was ist Glauben? Glauben heißt auch, Jesus gehorsam zu sein. Jesus sagt, tut Buße, lass dich taufen, empfang den Heiligen Geist. Und wir glauben an Jesus. Und wenn wir an ihn glauben, dann tun wir auch, was er uns sagt. Also Glaube in der Bibel ist Gehorsam. Und es ist so wichtig, dass du das verstehst. Dass wir unsere religiösen Brillen abnehmen. Du kannst nicht das eine glauben und das andere tun. Du bist das, was du glaubst. Du glaubst, was du tust. Das ist, wer du bist. Du kannst das nicht teilen. Schau dir Jakobus an. Wir müssen erkennen und die Brille absetzen. Sonst werden wir die Bibel nicht verstehen. Und das ist eins der größten Missverständnisse, was wir haben. Und darum gehen Leute verloren. Also es ist so wichtig, Hebräerbrief zu lesen und anzuschauen, was die Bibel sagt. In diesem Kapitel im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus unser Hohepriester ist. Jesus ist unser Hohepriester. Im Alten Testament mit Moses gab es diese hohen Priester, die mit dem Blut von den Tieren in das Heiligtum gingen. Aber das Blut von Tieren konnte nicht die Sünden wegnehmen. Und jetzt haben wir Jesus, der unser Hohepriester ist. Der ist größer als diese alten hohen Priester aus dem Alten Testament. Denn er ist ewig, diese Hohepriester. Immer wenn einer gestorben ist, kam ein neuer. Aber jetzt haben wir einen, der nie mehr stirbt, Jesus Christus. Jetzt haben wir etwas viel Größeres, so viel größer. Er ist ewig. Und er ist nicht zu diesem Tempel hier auf der Erde gekommen, sondern in den Himmel aufgefahren. Einmal und für immer. Und er kam einmal und für immer mit seinem Blut und kam in das Innerste des Heiligtums und verschüttete sein Blut zur Vergebung der Sünden. Dass sein Blut hat die Kraft, jedem auf der Erde Sünden zu vergeben. Das sagt dieses Kapitel. Also alles, was ich getan habe, alles, was ich tue, ist unter dem Blut von Jesus Christus. Einmal und für immer durch sein Blut. Und er nimmt die Sünde von uns weg. Du musst es selber lesen. Das ist so stark. Und jetzt sitzt er zu Rechten Gottes und ist unser Hohepriester. Und er ist größer als die Engel, größer als Mose, größer als die Hohepriester. Er ist so viel größer. Und das ist der neue Bund. Und viele haben davon gehört, dass Jesus der Hohepriester ist und wir Vergebung erfahren können. Darum. Aber nachdem er über Kapitel 3 und 4 gesprochen hat, geht es weiter nachher, Kapitel 5 und 6. Und jetzt wirst du etwas sehen, was radikal ist. Denn er sagt hier, denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlischen Güter geschmeckt haben und den Heiligen Geist geschmeckt haben und das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wenn sie abfallen, sie wieder zur Buße zu erneuern, weil sie durch ihr Verhalten den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und öffentlich zur Schau stellen. Also, nachdem er, jetzt spricht er über Jesus, es ist so wichtig zu verstehen für uns, dass es unmöglich ist, dass die einmal vom Glauben abgefallen sind, wieder zurückkommen können, weil sie Jesus nochmal kreuzigen.
Und er spricht über Jesus als der High Priest für den neuen Covenant.
Also Jesus ist der hohe Priester im neuen Bund. Und Jesus hat ein für alle Mal, ist er für uns gestorben. Und dann geht es hier weiter. Jesus ist der hohe Priester im neuen Bund. Wir sind nicht im Alten Testament. Er hat sich einmal und für alle dahingegeben. Jesus ist so viel größer. Darum, Brüder, haben wir durch das Blut Jesu die Freimütigkeit, in das Heiligtum hineinzukommen. Lasst uns unsere Versammlungen nicht versäumen, wie einige zu tun pflegen, und das so viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also das ist ein Überblick über den Hebräerbrief bis jetzt. Jesus ist höher als die Engel. Es ist Erlösung in Jesus. Die Leute damals kamen nicht in die Ruhe Gottes wegen ihres Ungehorsams. Wir haben Jesus als unseren Hohepriester. Und es ist unmöglich, für die, die einmal erleuchtet wurden und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, weil sie Jesus nochmal kreuzigen. Und danach geht es darum, Jesus ist der hohe Priester und Jesus ist einmal für alle gestorben. Und dann geht es weiter, dass wir Freimütigkeit haben, zum Thron Gottes zu kommen. Und jetzt ist es echt radikal. Ich werde jetzt nicht von Anfang an diese Verse erklären, sondern zeigen, um was es jetzt geht im Hebräerbrief, Kapitel 10. Ich glaube, viele von euch haben das noch nie gehört, was ich jetzt sagen werde. Ich glaube, viele von euch haben gehört, dass Jesus einmal für unsere Sünden gestorben ist. Aber nachdem der Schreiber des Briefes uns das sagt, geht es hier weiter, Kapitel 10, Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben, haben wir kein Opfer mehr für unsere Sünden. Jesus starb einmal für alle. Er ist das einzige Opfer für unsere Sünden. Und wenn wir jetzt mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben, haben wir kein anderes Opfer mehr für unsere Sünden. Außer aber ein fürchterliches Erwarten des Gerichtes und des gierigen Feuers, was die Widersacher verschlingen wird. Also wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben, dann bleibt kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Und das Einzige, was dann bleibt, ist das fürchterliche, schreckliche Warten auf das Gericht. Und das ist radikal. Es geht dann weiter. Jeder, der das Gesetz Moses gebrochen hat, starb ohne Gnade auf das Zeugnis von zwei oder drei Zeugen hin. Also er sagt, wenn wir mutwillig sündigen, nach der Erkenntnis der Wahrheit, dann haben wir kein Opfer mehr für die Sünden, sondern nur noch das Warten auf das Gericht. Und dann sagt er, jeder, der Mose abgelehnt hat, starb aufgrund von zwei oder drei Zeugen hin. Also wenn du mutwillig sündigtest unter dem Gesetz bei Moses und es waren zwei, drei Zeugen da, dann musstest du sterben ohne Gnade. Und das ist, was er sagt. Und jetzt siehst du, dass wir alles auf den Kopf gestellt haben. Denn wir haben immer so gedacht, wow, es ist so gut, dass ich nicht unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade. Wir sind nicht unter dem Gesetz, wo wir sterben, ohne Gnade, wenn es zwei oder drei Zeugen gibt. Wir sind nicht unter diesem Gesetz. Und wir sind dann so, ah, danke Gott, dass wir nicht unter diesem Gesetz sind. Aber schau dir doch an, was der Hebräerbrief sagt. Wie viel schlimmere Strafe wird der erhalten, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der das Blut des Bundes für unrein hält und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir lehnen nicht das Gesetz Moses ab, wenn wir mutwillig sündigen, sondern wir lehnen ab den Geist der Gnade. Also deswegen sagt der Brief, wie viel schlimmere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, den Geist der Gnade geschmäht hat. Warum? Denn Jesus ist so viel größer als Moses. So viel größer als die Engel. Und weil er so viel größer ist, lesen wir das. Und dann geht es noch weiter. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Bibel sagt, es ist ein furchtbares Ding, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was ich jetzt hier vorlese, ist, was das Wort Gottes im Neuen Testament sagt, im Neuen Bund. Der Hebräerbrief ist das klarste Buch, was wir in der Bibel haben, was erklärt, was der Unterschied ist zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Wir haben heute eine Gemeinde in der Welt, die alles auf den Kopf gestellt hat. Ah, oh, Halleluja. Wir denken, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter der Gnade. Denn sie denken, unter der Gnade kann ich sündigen und Gott wird mich nicht bestrafen. Aber wie viel schlimmerer Strafe wird der erhalten, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt? Und das werde ich später noch erklären. Das schrieb der Schreiber des Hebräerbriefs an diese Juden. Und es geht dann noch weiter. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Welches eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Er ist wirklich radikal, aber er sagt, aber wir sind nicht von denen, die zurückweichen und zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Er sagt diese radikalen Sachen, aber gleichzeitig sagt er auch, hey, aber wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Wir sind von denen, die glauben, sodass unsere Seele gerettet wird. Und dann geht er noch weiter. Hebräer Kapitel 11, wo es um den Glauben geht. Und ihr müsst verstehen, alles das hier, diese Leute in der Wüste sind nicht im Glauben geblieben, sondern abgefallen. Und das sind schlechte Beispiele für uns. viele Leute kamen aus Ägypten. Vielleicht 2 Millionen. Aber nur ein paar wenige kamen in die Ruhe, in das verheißene Land. Das ist, was die Bibel sagt hier. Aber dann kommt Kapitel 11, das Glaubenskapitel. Da geht es um diese Glaubenshelden, die alles aufgegeben haben, um weiterzulaufen, wie Abraham. Also, Kapitel 11 geht um diese Leute, die im Glauben gelebt haben. Kapitel 12 geht es um die Disziplin, die Züchtigung Gottes. Wir sind die wirklichen Söhne und Töchter Gottes. Und dann geht es weiter. Nochmal, sehr radikal in Kapitel 12. Lasst uns darauf achten, dass nicht jemand vom Glauben abfällt. Und er schreibt dann weiter, dass man auch darauf achten soll, dass nicht Bitterkeit in den Herzen der Menschen aufkomme, dass es nicht ein Mensch ist wie der Esau, der sein eigenes Erstgeburtsrecht verkauft hat. Er sagt hier wieder, mach nicht das, mach nicht dies, mach nicht jenes, wie sie es damals gemacht haben. Und hier geht es weiter. Sei nicht jemand, der bitter wird. Lebe nicht in Unzucht. Sei nicht jemand, der weltliche Dinge begehrt, so wie der Esau, der wegen eines Essens sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Was ist das mit Esau? Esau und Jakob im Alten Testament, da kannst du lesen, dass Esau nach Hause kam von der Jagd und er war sehr hungrig. Und Jakob kochte gerade eine Linsensuppe. Und Esau sagte, ich will das, gib mir das. Und Jakob sagte, nein. Ja, du kannst es haben, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Und seine Haltung war so, ja, was soll ich mit meinem Erstgeburtsrecht? Ich habe Hunger, ich sterbe vor Hunger. Du kannst mein Erstgeburtsrecht haben, gib mir das Essen. Und er gab sein Erstgeburtsrecht weg wegen einem Linsengericht. Und das ist eine Warnung für uns. Und es ist für uns heute hier aufgeschrieben, direkt nach dem aufgeschrieben, wo geschrieben steht, was passiert, wenn wir mutwillig sündigen. Dann gibt es kein Opfer mehr für die Sünden. Und das Einzige, was dann bleibt, ist das schreckliche Warten auf das Gericht. Und dann kommt Esau und dann Hebräer 12, 15 steht dann geschrieben, dass der Esau nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht und nachher suchte er es mit Tränen, aber kriegte es nicht mehr. Es war weg. Er war disqualifiziert. Es war aus, vorbei. Und jetzt ist es wichtig, dass du nicht abschaltest, sondern bei mir bleibst und dass du nicht denkst, oh, ich habe mutwillig gesündigt, jetzt bin ich verloren. Lass den Heiligen Geist in dir wirken. Lass das Wort tief schneiden und in dir wirken. Ich werde das jetzt später noch erklären. Und dann geht es nachher weiter, wie er das hier schon oft erklärt hat, und sagt, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, der mit Feuer brannte. Was ist das für ein Berg? nachdem ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, der Berg, auf den Gott herunterkam, wo Gott Mose die 10 Gebote gab, und wo du liest, dass das so schrecklich war, dass sogar die Tiere, die den Berg berührten, sterben würden. Und du liest das im Exodus, wo, als Gott runterkam, das war ein fürchterliches Erlebnis. Und dann im Neuen Testament, was für dich und mich geschrieben ist, da steht, dass wir nicht zu diesem Berg gekommen sind. Und dann denken wir, ach, zum Glück, wir sind nicht zu diesem Berg gekommen. Wir sind jetzt unter Gnade. Wir sind unter dem neuen Bund. Wir haben den Gott der Liebe und der Gnade, der nicht richtet. Jetzt können wir in Sünde leben. Ha, es ist nicht wie damals. Aber das ist nicht, was er sagt. Er sagt, ihr seid nicht auf den Berg gekommen, der mit Feuer brannte. Aber zu was sind wir gekommen? Wir sind zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Wir sind nicht zu diesem Berg von Mose gekommen, wo es fürchterlich war. Nein, sondern wir kamen zu etwas, was viel größer ist als das. Wir kamen zu dem Berg Zion, zu dem himmlischen Jerusalem und zu Jesus Christus. Und dann geht's weiter. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet? Hebräer 12, Vers 25. Das ist tough. Und dann geht's noch mal weiter. Hebräer 12, 18 bis 29. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist fast so, als könnte ich kühn sagen, dass alles, was du bisher über Gnade Gottes gehört hast, über den neuen und den alten Bund, dass das eine Lüge ist. Jeder von uns hat ein gewisses Verständnis, was unter Gnade sein bedeutet. Und wir verstehen, dass wir einen Gott haben, der anders ist, der nicht heilig und so schrecklich ist wie damals. Denn wir haben einen liebenden Jesus und wir sind unter Gnade. Also so können wir so ein bisschen leben, wie wir wollen. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Als sie sündigten und nicht auf die Engel gehört haben, wurden sie bestraft. Aber wir haben etwas viel Größeres. Wir haben etwas viel Größeres als den Hohepriester. Wir haben Jesus, der größer ist als Mose. Also wenn sie unter dem Gesetz Mose mutwillig gesündigt haben, da waren 2 oder 3 Zeugen, mussten sie sterben. Wie viel schlimmer wird die Strafe heute, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben. Denn wir sündigen nicht gegen Mose. Wir treten den Sohn Gottes dann mit Füßen und beleidigen den Geist der Gnade. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht. Und als er versuchte dann, den Segen zu ererben, bekam er keine Chance mehr. Egal, ob er geweint hat, er hat es nicht mehr zurückgekriegt. Wenn du einmal abgefallen bist, kannst du nicht mehr zum Glauben zurückkommen und Buße tun. Ich weiß nicht, was die Kirche dich gelehrt hat. Wir haben gehört, ja, egal was du tust, du kannst umkehren. Aber mit dem sind wir aufgewachsen, oder? Aber es ist falsch. So viel, was wir gehört haben, von dem ist falsch. Wir sind verführt. Denn wir leben ein Christentum, was auf Versen und Kapiteln aufbaut. Aber es sieht fast niemand die Wahrheit. Also, was habe ich jetzt anders gemacht? Ich bin durch das ganze Buch, also den ganzen Brief, Hebräerbrief gegangen. Und der Brief hört nicht jetzt auf, sondern mit dem, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Wo ist Jesus jetzt? Im Himmel. Zur Rechten Gottes. Und als Johannes ihn sah, der mit ihm auf der Erde wandelte, wie er da oben im Himmel saß, fiel er zu Boden wie tot. Jesus ist so viel größer im Himmel. Mehr als Mose. Jesus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Es war nur eine kurze Zeit, die er auf die Erde kam und ein Mensch wurde. Jetzt ist er wieder auferstanden und ist im Himmel. Also erinnere dich daran, jedes Mal, wenn du das hörst. Gnade sei mit euch allen. Ja, Gnade sei mit uns allen. Gnade ist nicht einfach das Zudecken von Sünde. Gnade ist nicht eine Erlaubnis zu sündigen. So, jetzt möchte ich nicht euch einfach so sitzen lassen und euch denken lassen, ihr seid verloren. Denn jeder, der da durchgeht, wir haben das noch nie gehört, aber ihr würdet denken, ey, ich bin verloren. Denn wo finden wir eine Person, die nicht gesündigt hat, nachdem sie Christ wurde? Wo? Ich weiß, ich habe gesündigt. Und ich möchte jetzt erklären, worum es geht, was das Wort sagt. Denn er hat nicht nur das geschrieben an diese Leute damals, der Schreiber. Wir können auch heute von Gott weggehen und unsere Erlösung verlieren. Und wir müssen diesen Brief nehmen, um zu verstehen, wer Jesus ist und dass er derselbe ist gestern, heute und morgen und worum es in seinem Bund geht. Als Gott mir das in 2001 offenbart hat, habe ich 40 Tage gefastet und das Ganze angefangen zu verstehen. Und ich habe eine Furcht Gottes erfahren, die ich vorher noch nie erlebt habe. Und ich dachte auch, hey, ich bin verloren. Ich bin verloren. Denn ich weiß, nachdem ich errettet wurde, war meine Freundin da und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich bin ins Bett gegangen mit ihr und ich habe gesündigt. Und ich habe gedacht, oh nein, ich habe gesündigt, aber ich hatte Vergebung. Aber vielleicht lebe ich eine Sünde, lebe ich eine Lüge. Und dann ist es egal, was die Gemeinde sagt oder was irgendeine andere Person sagt. Wenn die sagen, dir ist vergeben, denn es ist nicht die Gemeinde, die die Kraft hat zu vergeben, sondern Jesus Christus. Und ich hatte ein paar Tage, wo dieses Wort meinen Körper wirklich teilte, Seele und Geist. Es hat mich wirklich geteilt, gespalten. Und ich hatte ein paar Tage, wo ich weinte und zu Gott schrie: Gott, kann ich Vergebung erfahren? Bin ich verloren? Und ich habe eine Buße erfahren, wie ich sie in der Erweckungsgeschichte gelesen habe. Und dort erfuhr ich die Vergebung. Oh. Und ich sah, dass ich nicht verloren war. Oh, Halleluja. Und als ich das sah, dass ich eine zweite Chance habe, nicht um es wegzuschmeißen wie Esau, sondern ich habe eine zweite Chance, habe ich so viel in meinem Leben verändert. Vorher habe ich so ein bisschen hier gelebt, auf dieser Sünde, ein bisschen Sünde da, ein bisschen Sünde hier, denn ich bin ja unter der Gnade. Aber dann sah ich, oh, ich habe eine weitere Chance. Ich kann nicht weiter in Sünde leben und ich habe mich davon abgewendet und radikal mit Jesus zu leben. Ein neues Leben mit Jesus zu leben. Mein Fokus auf Jesus wurde so viel stärker, denn das sagt die Bibel: Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich verstand so viel. Und diese Erfahrung hat mein Leben wirklich verändert. Und nicht nur meins, sondern das von vielen anderen. Und es hat mich später auch gerettet, als ich durch eine Wüste ging, eine Wüstenzeit, wo ich wirklich nicht mehr leben wollte. Es war so hart. Wir haben alles verloren, aber natürlich habe ich nicht angefangen, Gott zu versuchen und mich bei Gott zu beschweren. Warum? Denn ich fürchte Gott. Und dieses Verständnis vor 12, 13 Jahren hat mein Leben gerettet, sodass ich heute immer noch mit Gott gehe. Und viele Leute, wenn sie das verstehen würden, dann wäre ihr Leben anders verlaufen. Und ich sehe so viele Leute, wenn das Leben nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, beschweren sie sich bei Gott. Sie haben keine Furcht Gottes in ihrem Leben. Und ich möchte, dass ihr die nächsten 10, 15 Minuten gut zuhört. Denn jetzt geht's weiter. Als das anfing, in mir zu arbeiten, natürlich habe ich auf Jesus geschaut. Kann das wirklich wahr sein? Was sagt Jesus, dass wir nicht immer Vergebung erhalten können? Aber Jesus sagt teilweise dasselbe. Und jeder, der ein Wort gegen den Sohn Gottes spricht, dem soll vergeben werden. Aber dem, der den Heiligen Geist lästert, dem soll nicht vergeben werden. Lukas. Oder hier im Hebräerbrief, der den Heiligen Geist beleidigt. Jede Sünde, die wir getan haben, wenn wir zu Jesus kommen, kann vergeben werden. Jede Sünde kann wie vergeben, egal was. Aber wenn wir gegen den Heiligen Geist sündigen, können wir keine Vergebung mehr erfahren. Und darüber spricht Jesus auch. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, wird es den Geschmack nicht mehr zurückkriegen. Wenn du deine Hand an den Pflug legst und zurückschaust, bist du nicht für das Reich Gottes tauglich. Jesus sagt, okay, Lukas 12, also Judas sagt dasselbe und Petrus. Petrus sagt, im 2. Petrus 2,20, denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende schlimmer geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Also Petrus warnt auch davor, dass wenn wir abfallen, dann wäre es besser gewesen, gar nie erst bekehrt gewesen zu sein. Und das ist fast so wie Hebräer 6. Aber wieder, es ist ein Beispiel in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wo das passiert ist. Kapitel 5 Apostelgeschichte. Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira. Lesen wir über einen Mann und eine Frau, die Geld hatten und sie wollten der Gemeinde Geld geben, zu dem Petrus. Aber sie haben sich zu Hause entschieden, nicht alles zu geben. Und sie haben ein bisschen auf die Seite gelegt. Und dann kamen sie zu Petrus und sie haben gelogen und gesagt, das ist all das Geld, was wir haben. Aber sie haben nicht Petrus angelogen, sondern den Heiligen Geist. Es war eine Lüge gegenüber Gott. Sie haben mutwillig gesündigt und sind auf die Erde gefallen und starben. Beide. Erst der eine, dann der andere. Und das haben wir hier. Du hast, Petrus sagt zu Ananias, du hast den Heiligen Geist belogen. Und als Ananias diese Worte hörte, fiel er auf den Boden und gab den Geist auf. Und große Furcht kam über alle, die das hörten. Aber Petrus, nachher kommt dann eben noch die Frau von dem Ananias, und Petrus sagt zu ihr, warum habt ihr euch gemeinsam entschieden, den Geist des Herrn zu versuchen? Warum habt ihr euch entschieden, den Geist des Herrn zu versuchen? Warum hast du dich entschieden, mutwillig gegen den Heiligen Geist zu sündigen? Und sie fiel zu Boden sofort und gab den Geist auf. Und eine große Furcht kam über die ganze Gemeinde und auf alle, die diese Worte hörten. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Das ist radikal. Und ich weiß, dass die meisten von uns sowas gelesen haben. Aber keiner traut sich darüber zu sprechen. Alle lassen das so aus. Aber am Ende, in der Offenbarung, steht geschrieben, dass jeder, der etwas dem Wort Gottes hinzufügt oder etwas davon wegnimmt, wird nicht am Baum des Lebens teilhaben. Wir sollten nichts wegnehmen vom Wort Gottes, aber viele Christen leben heute ein Christentum auf Versen und Kapiteln und tun so, als würden manche Dinge gar nicht dastehen. Aber wir können nicht irgendetwas vom Wort Gottes wegnehmen. Bist du verloren? Ich dachte, ich wäre verloren, denn ich habe gesündigt. Ich möchte etwas sehr Wichtiges sagen jetzt. Ich glaube nicht, dass Gott uns diese Wahrheit offenbart, um uns zu zeigen, dass wir schon verloren sind. Und da ist was Wichtiges hier, was du verstehen musst. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben, was ist diese Erkenntnis der Wahrheit? Jesus sagt, dass die Wahrheit uns freisetzen wird, wenn wir an der Wahrheit bleiben. Ich glaube, die Erkenntnis der Wahrheit ist mehr als nur deine Hand zu heben im Gottesdienst. Ich glaube, es ist auch mehr als im Wasser getauft sein und in Zungen reden. Viele Christen wussten diese Wahrheit hier jetzt nicht. Während ich jetzt hier predige und du gedacht hast, oh, ich habe gesündigt, ich habe dies gemacht und das gemacht und das gemacht, ich hätte das nie gemacht, wenn ich das gewusst hätte, dann zeigt es dir nur, dass du diese Erkenntnis bisher nicht hattest. Denn wenn du das gewusst hättest, dann hättest du es nicht getan. Denn du hättest nicht gelebt, wie du gelebt hast, weil du das noch nicht verstanden hast. Also du hast so bis heute gelebt, das zeigt, dass du nicht verstanden hast, worum es wirklich geht. Und deswegen glaube ich, kann dir vergeben werden. Denn ich habe auch gesündigt. Ich wurde versucht durch die Sünde. Und wir können sagen, es ist mutwillige Sünde. Ich habe das gemacht, aber ich habe auch Vergebung erfahren. Und ich glaube, dass wir das wirklich anschauen müssen. Denn ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen in Sünde fallen, nicht frei sein von Sünde und mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit erhalten haben. Da ist ein Buch, was ich mal gelesen habe über die Gnade von Gott, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe über die Gnade Gottes. Und als ich das las, sah ich, dass dieser Autor absolut missverstanden hat, was die Gnade Gottes ist. Denn in dem Buch gibt er ein Beispiel, dass er mit einem Mann zusammen war und der Mann sagte zu ihm, der Freund, hey, ich habe da beim Tennisspielen eine Frau getroffen und ich mag die wirklich, ich liebe sie. Und wenn ich mich jetzt entscheide, von meiner Frau mich zu scheiden und dann und die andere Frau dafür nehme, kann ich dann nachher Vergebung haben? Und der andere hat so gedacht, oh nein, mach's nicht. Aber vom Wort Gottes her kriege ich dann Vergebung? Und der andere sagte, ja, du kannst, denn das ist die Gnade Gottes. Und dieser Mann hat gesündigt. Nein, du kannst nicht mutwillig sündigen. Du kannst dich nicht entscheiden zu sündigen, so wie er es getan hat. Und das zeigt einfach, dass wir das Wort Gottes völlig falsch verstanden haben. Ja, wir können in Sünde fallen. Und wir können kämpfen und fallen. Und dann trifft 1. Johannes 1, Vers 9 zu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er gerecht und treu, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist auch das Wort Gottes. Aber es geht hier um Leben im Licht. Darum geht's. Es geht ums Leben im Licht, nicht um mutwilliges Sündigen. Wenn wir von neuem geboren werden, dann haben wir die Gnade Gottes, die uns hilft, ein heiliges Leben zu leben. Das ist die Gnade des Heiligen Geistes. Jetzt müssen wir auf den Geist Gottes in uns hören. Und wenn wir sündigen dagegen, gegen den Heiligen Geist, dann kann das hier passieren. Und ich glaube, wir müssen die Geschichte hinter Ananias und Sapphira verstehen. Sie sind nicht in Sünde gefallen. Sie haben sich entschieden, mutwillig zu sündigen. Sie haben sich entschieden zu sündigen, absichtlich, vorsätzlich, nachdem sie alles empfangen hatten. Und sie hatten viel mehr als viele in der Gemeinde heute, denn heute sind viele in der Gemeinde nicht mal wirklich neu geboren. Und wenn du diese Wahrheit hier ganz empfangen hast und verstanden hast, Willst du dann mutwillig sündigen? Nein. Darum ist das hier nicht für dich. Dir ist vergeben. Sonst würde Gott dir das nicht zeigen, um dir zu zeigen, dass du schon verloren bist, sondern er will es dir zeigen, dass du noch nicht verstanden hast, um was es geht. Aber wenn du das jetzt verstanden hast, dann wird das dein Leben radikal verändern, so wie es mich verändert hat, wo du nicht mehr in dieser Lalala-Sünde lebst, sondern ein radikales Leben lebst. Du wendest dich ab von Sünde und du lebst heilig. Und du liest das Wort und du betest und du fastest und du weißt, du musst dich auf Jesus fokussieren. Und dann wirst du diese Freiheit von der Sünde erfahren. Ja, du wirst nicht mutwillig sündigen. Ja, aber du bist auch nicht perfekt. Ich mache immer noch Sachen, die falsch sind. Und ich bringe das zu Gott und nehme 1. Johannes 1, Vers 9 und Gott vergibt mir. Aber das ist ein Unterschied zwischen etwas tun, was falsch ist, und den Heiligen Geist zu merken, der dich überführt und, oh nein, es tut mir leid, Gott, dass ich es gemacht habe. Und was Ananias und Sapphira taten, was haben sie gemacht? Sie hatten die Wahrheit und dann haben sie sich überlegt, lass uns das tun. Lass uns jetzt und ein bisschen Geld behalten. Und ich glaube, der Heilige Geist sagte dort, mach's nicht. Und sie merkten, dass der Heilige Geist in ihnen arbeitete, so wie du vielleicht jetzt merkst. Der Heilige Geist in dir ist am Arbeiten. Oh, ich sollte das nicht machen. Ah, lass es trotzdem machen. Und der Heilige Geist sagt nein. Und sie entschieden sich. Und sie gingen dahin. Und ich glaube, der Heilige Geist sagte, mach's nicht. Wenn du das tust, bist du verloren. Mach's nicht. Aber sie entschieden sich, es zu tun. Und der Heilige Geist sagte nein, und sie taten es trotzdem. Und als Hananias zu Petrus kam, ich glaube, der Heilige Geist hat gerufen, mach es nicht. Entscheide dich nicht, mutwillig zu sündigen. Du kennst die Wahrheit. Wenn du das jetzt machst, dann trittst du den Sohn Gottes mit Füßen und beleidigst den Geist der Gnade. Und ich glaube, der Heilige Geist schrie. Und Petrus gab ihm eine zweite Chance und fragte, ist das all das Geld, was ihr habt? Er hätte zum Geist zuhören sollen und sagen sollen, nein, das ist nicht alles. Und er hätte Vergebung erfahren. Aber er nahm den letzten Schritt, nachdem er diese Erkenntnis erhalten hat, und sagte, ja, es ist alles. Und in der ersten Gemeinde war der Geist Gottes so stark anwesend, deswegen kam sofort das Gericht. Und je mehr die Gegenwart Gottes da ist, desto schneller kommt das Gericht. Wenn nicht gerade etwas passiert, heißt nicht, dass nichts kommt, sondern dass es später kommt. Und da kam es so, zack. Und sie starben, Gericht Gottes. Er starb, sie starb. Denn sie haben gesündigt, mutwillig. Sie haben nicht gegen Petrus gesündigt, sondern gegen den Heiligen Geist. Sie haben dem Heiligen Geist gelästert. Sie haben den Geist der Gnade geschmäht. Und darum, Peng. Und es ist so wichtig zu verstehen. Also stell dir vor, du fährst im Auto, du darfst 50 fahren und du fährst 70 und der Polizist, hey, es geht nicht um so Kleinigkeiten, sag ich mal, sondern es geht um große Sachen jetzt hier. Es geht jetzt darum, im Geist zu wandeln. Hör auf den Heiligen Geist, der in dir ist. Wir brauchen diese Furcht Gottes, dass wir auf ihn hören. Und dieser Vers, Hebräer 10, Vers 26, könnte auch übersetzt sein, wenn wir weiterhin kontinuierlich mutwillig sündigen. Aber versuch Gott nicht, spiel nicht mit der Gnade. Probier nicht aus, wie weit du gehen kannst. Es ist ein sehr gefährlicher Ort. Spiel nicht mit Gott. Ja, es gibt Vergebung. Gott ist ein liebender Gott. Ein vergebender Gott, auch im Neuen Testament. Es gibt Vergebung. Aber wir können und dürfen nicht mit ihm spielen. Jetzt werde ich dir das Wichtigste zeigen. Um ehrlich zu sein, es ist nicht nur, was wir tun, es ist mehr unsere Haltung. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht und die Bibel sagt, dass Gott ihn gehasst hat. Aber er liebte Jakob. Was hat Jakob getan? Er hat ihn betrogen. Also Jakob hat gelogen, betrogen und Gott liebte ihn. Und Esau hat einfach, war ihm egal. Deswegen hat Gott ihn gehasst. Was ist mit David, König David? Er hat so viele Sünden gemacht. Er guckte Bathseba an mit Lust. Er machte, dass ihr Mann an die Front kam und starb. Also er hat gemacht, dass er starb, sodass er sie heiraten konnte. Und was sagt Gott über David? Dass er ein Mann nach seinem Herzen war. Also König David hat eine Person gekillt, nahm die Frau eines anderen Mannes und wird ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Jakob hat Esau betrogen und Gott liebt Jakob. Aber Gott hasst Esau und Hananias und Sapphira. Sie haben nicht jemanden umgebracht. Sie haben nicht die Frau eines anderen genommen. Sie haben nur gelogen. Zack. Und sie starben. Natürlich ist das Neues Testament, aber ich glaube, hier ist auch etwas sehr Starkes drin. Denn es geht sehr viel um unsere Haltung dabei. Esau hatte eine Haltung gegenüber Gott und Sünde wie Hananias und Sapphira. Jakob, König David, hatte auch eine Haltung gegenüber Sünde. Und sofort, wo er sah, dass er gesündigt hat, hat er seine Sünde bekannt. Er fürchtete Gott und er fiel runter auf seine Knie und weinte und sagte, ich habe gesündigt. Er hat sehr schnell bekannt. Und weil er so ein weiches Herz hatte, hat er Vergebung empfangen. Denn er war nicht wie der Esau, der sich nicht sorgte. Und Psalm 103 sagt, denn so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel größer ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Soweit der Himmel ist von der, soweit der Westen ist vom Osten, entfernt er unsere Übertretungen von uns. So hoch der Himmel über der Erde ist,
so great is his grace.
So weit wie das ist, so lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Es geht alles um unsere Haltung. Also ich mache mir nicht so sehr Sorgen um die von euch, die Gott fürchten, die ihr vielleicht mit Sünde am Kämpfen seid. Ich mache mir weniger wegen euch Sorgen, die ihr das Richtige tun wollt. Nee. Ich denke mehr an die Leute, denen es egal ist. Und ich möchte sagen, dass der Grund, warum sie sich keine Sorgen machen, ist, dass sie gar nicht verstanden haben, um was es geht. Wir sehen viele Leute in der Gemeinde, die fallen ab, kommen wieder zurück, fallen wieder ab, kommen wieder zurück. Und deswegen glauben wir, ja, es ist möglich, abzufallen und wieder zurückzukommen. Aber die Bibel sagt das nicht. Ich glaube, der Grund, warum sie abfallen, ist, dass sie nie wirklich verstanden haben, um was es wirklich geht. Denn wenn sie es verstanden hätten, dann wären sie gar nie überhaupt abgefallen. Also wenn ich Leute heute treffe, die abgefallen sind, erstens, wir können das nicht beurteilen. Ich bin nie derjenige, der sagt, hey, du kannst nicht umkehren. Wenn sie die Wahrheit verstanden hätten, dann hätten sie das nicht gemacht. Aber vielleicht müssen sie erstmal überhaupt wirklich gerettet werden. Wie viele Leute in den Gemeinden kennen diese Wahrheit? Nicht so viele, weil wir in Kapiteln und Versen leben. Leute sind verführt. Und wir müssen wirklich verstehen, was das Wort sagt. Und das ist radikal. Wir dürfen nicht mit der Gnade Gottes spielen. Aber wenn wir Gott fürchten, ist er gnädig. Das ist jetzt 13 Jahre, seit Gott mir das gezeigt hat. Und es hat mein Leben wirklich radikal verändert. Und ich bin jetzt nicht hier draußen und spiele mit der Sünde, sondern ich bin hier in der Mitte. Ich kümmere mich um meinen Körper. Ich bete, ich faste. Und es geht nicht darum, in einer falschen Furcht Gottes zu leben. Oh, Hilfe, Hilfe. Ich gehe jetzt in ein Kloster. Ich darf nicht mehr irgendwie Leute angucken. Ich könnte in Sünde fallen und den Heiligen Geist lästern. Hey, so ist Gott doch nicht. Es geht darum, wenn wir wirklich uns entscheiden, zu sündigen und weiter so machen. Es geht nicht um eine einmalige Sünde wahrscheinlich. Es ist nicht so, du wachst eines Morgens auf und du hast den Heiligen Geist verloren. Nein, wenn du die Wahrheit erkannt hast und mit Gott lebst, dann willst du gar nicht mutwillig sündigen. Und wenn du das tust, dann wird der Heilige Geist dich überführen. Denn er will nicht, dass du verloren gehst. Und ich kann einfach sagen, als ich mutwillig sündigte, mit meiner Freundin ins Bett ging, da wurde mir vergeben. Und ich habe Buße getan. Und mir wurde wirklich vergeben. Aber wenn ich dort, ich merkte wirklich, wie der Heilige Geist sagte, hey, mach's nicht. Wenn ich es wieder gemacht hätte, hätte ich vielleicht nochmal die Überführung erlebt. Aber wenn ich das weiter und weiter und weiter gemacht hätte, dann glaube ich, wäre ich an einen Punkt gekommen, wo der Heilige Geist einfach zack, weg wäre. Und dann hätte ich keine Vergebung mehr. Also Gott zeigt dir das nicht, um dich zu verdammen, sondern du darfst dankbar sein, dass du den Heiligen Geist in dir hast. Und du hast Ohren, um zu hören, und lebe mit Gott und hör auf den Heiligen Geist, lies den Hebräerbrief als eine Warnung, dass wir im Glauben weiterleben sollten und nicht aufhören sollten, ihm nachzuwandeln. Bis zum Schluss. Schau die Leute an, Hebräer 11, die Glaubenshelden, schau auf Jesus und halte durch bis zum Ende. Dann wirst du durchhalten bis zum Ende. Und du wirst eines Tages vor Gott stehen und Halleluja. Und er wird sagen, komm herein, du treuer und gerechter Diener. Und wir wissen, dass wir auf dem Weg sind. weil wir den Heiligen Geist, das Zeugnis des Geistes in uns haben. Und ich hoffe, ihr versteht das jetzt richtig, dass es nicht eine falsche Angst in euch bewirkt. Also, hört euch das an, was ich hier gesagt habe. Such Gott, nimm den Hebräerbrief, lies es für dich selber durch, in deinen eigenen Worten. Lies es durch, bete, dass der Heilige Geist dir zeigt, um was es wirklich geht. Und wenn du Fragen hast, kannst du mit diesen Fragen zu mir kommen. Und nächstes Mal werde ich darüber sprechen, wie wir in der Gnade leben können. Und dort werde ich Fragen beantworten auch. Ich möchte auch das Buch empfehlen hier, Sound Doctrine, ist auf Englisch, wo es noch mehr um dieses Thema hier geht. Und ich mache jetzt hier Schluss und lasst uns diese Lehre, dies ist nicht meine Worte, das ist, was die Bibel sagt, das Wort Gottes, lasst uns das rausbringen, sodass die Menschen verstehen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Was es bedeutet, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, Gott ist ein verzehrendes Feuer, aber er ist auch gnädig. Er ist so gnädig gegenüber denen, die ihn fürchten. Und wir sind seine Kinder und können Vergebung erfahren. Und wenn du sündigst, bekenne deine Sünde und er vergibt dir. Gott segne dich.